NDR Info. Das Forum.
Voulant faire une folie, comme de bien entendu, il offrit à sa mille, comme de bien entendu.
So sang Arletty, der größte Star des französischen Kinos in den 40er Jahren. Berühmt wurde sie unter anderem durch ihre Rolle in Kinder des Olymp. Aber, und das war der Skandal, unter der Besatzung durch Hitler Deutschland verliebte sich Arletty in einen deutschen Offizier. Diese Liebesgeschichte in Zeiten des Krieges erzählt jetzt der in Frankreich lebende Publizist Klaus Harbrecht. Wir stellen in dieser Sendung sein Buch vor. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Und auch sonst geht es in dieser halben Stunde um neue Bücher. Da ist die Geschichte eines Mannes, der nicht viel erzählt über seine Kindheit im Krieg und seine anschließende Haft in einem DDR-Gefängnis. Erst nach und nach erfährt seine Tochter, die Journalistin Katja Timm, Einzelheiten über die Geschichte ihres Vaters, gleich mehr über diese ganz persönliche Geschichtsstunde. Wir stellen außerdem ein Buch vor, das sich der Geschichte auf ganz andere Weise nähert als gewohnt, nicht brav chronologisch, sondern sozusagen querfeldein durch die Zeiten, sodass auf einmal Putin neben Napoleon und der deutschen Kanzlerin steht. Der Filmemacher Alexander Kluge erzählt über 100 kleine Geschichten darüber, wie Politik funktioniert und wie das scheinbar Kleine manchmal höchst bedeutsam wird. Und schließlich ein Blick nach Tschechien, wo ein Buch über Edvard Beneš für Wirbel sorgt, über den Mann, der nach dem Krieg für die berüchtigten Beneš-Dekrete verantwortlich war, mit denen die Vertreibung der Sudetendeutschen gerechtfertigt wurde. Es ist seltsam, der Zweite Weltkrieg ist mittlerweile über 60 Jahre vorbei. Man könnte annehmen, dass das Interesse an den Geschichten über Krieg und Flucht und Hunger allmählich abklingt. Aber fast scheint es manchmal, als wäre das Gegenteil der Fall. Da ist eine neue Generation, lange nach dem Krieg geboren, die mit neuen Fragen an dieses Thema herantritt. Im Vordergrund steht nicht mehr, wie bei der 68er-Generation, ein scharfes Fragen und Abrechnen mit den Eltern, sondern ein schlichtes Interesse an deren Lebensgeschichte, an dem, was die Eltern oder sogar Großeltern erlebt haben, was sie geprägt hat und was indirekt auch ihre Nachkommen prägt. Im Fall der Journalistin Katja Timm ist es der Vater, mit dem sie erst spät, sehr spät über diese Themen ins Gespräch kommt, zu einer Zeit, als der alte Mann sich schon auf den Weg ins Altersheim machen muss.
Als der Rundfunkpfarrer im Radio zum gekreuzigten Jesus betet, zieht mein Vater um. Es ist Karfreitag, die Sonne scheint und Vögel zwitschern. Ich steuere das Auto entlang der stuckverspielten Villen mit ihren Rosen und Rondellen in den Vorgärten. Die meisten Beamten und Minister leben mittlerweile in Berlin. Eine gediegene Behäbigkeit ist Bad Godesberg geblieben.
Was so idyllisch klingt, ist der Umzug des Regierungsdirektors im Ruhestand Horst Timm ins Alters- und später Pflegeheim. Vatertage ist die Beschreibung eines langsamen körperlichen und geistigen Verfalls, in dessen Verlauf sich das Eltern-Kind-Verhältnis langsam umkehrt. Es ist aber auch die Geschichte eines Mannes, der als Kriegskind großes Leid auf der Flucht aus Ostpreußen erlebte und später als junger Mann 6 Jahre in einem DDR-Gefängnis in Haft war. Und es ist die Geschichte der Kriegsenkel, also der Generation, die in den 60er Jahren geboren ist und trotzdem noch Spuren dieser traumatischen Erfahrung der Eltern und Großeltern in sich trägt. Katja Timm allerdings möchte so nicht bezeichnet werden.
Ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit diesem Begriff Kriegsenkel zum einen, und zum anderen finde ich es auch schwierig, sozusagen die Schwierigkeiten mit dem eigenen Leben, mit der Vergangenheit der Eltern erklären zu wollen. Also das ist ein Ansatz, dem kann ich nicht ganz so viel abgewinnen. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich viele Verhaltensweisen, muss es geben, logischerweise, die einen einfach geprägt haben und bestimmt haben. Also ich schmeiß heute auch nicht gerne Sachen weg. Ich backe auch die Brötchen lieber nach 3 Tagen nochmal auf, als zu sagen, ab damit in den Müll.
Beim Vater Horst sind es immer wieder Erinnerungen an Krieg und Vertreibung, die für das Kind Katja merkwürdige Verhaltensweisen auslösen. Im Januar 1945 musste der 13-jährige Försterjunge aus Ostpreußen fliehen, ohne seine Eltern, nur mit seiner kleinen Schwester und 2 Hausangestellten. Er schlug sich 6 Wochen durch bis zum Haus der Großmutter in Eberswalde im heutigen Brandenburg, wo ihn die Mutter erwartete. In der Zeit brannten sich Erfahrungen von Schrecken, Tod und Leid ein, die ihn heute noch quälen. Es sind die Bilder von der Flucht.
Überall standen Kisten, Körbe mit Kochtöpfen und Wäsche. Dazwischen Großmütter, tot mit dem Rücken hingesetzt an die Kiefernbäume, mit denen die Nährung bepflanzt war, um den Sand zu halten. Und die Kinder, Ersttagskinder. Frauen waren schwanger auf die Flucht gegangen und mussten auf der Nährung entbinden. Ihre Babys fielen vom Wagen herunter, lebend, und der nächste fuhr über sie hinweg. Die Mütter hatten keine Kraft zum Stillen, flüchtende Kriegsgefangene, flüchtende Zwangsarbeiter. Niemand sprach mit dem Jungen über das, was er sah. Die Erwachsenen um ihn herum waren ihm fremd und sie verkrafteten diese Anblicke selbst nicht.
Als Kind war für Katja Timm vor allem eine sich immer wiederholende Szene skurril.
Das Absonderlichste in meiner damaligen Wahrnehmung war, dass wir jedes Mal, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, am Abend vorher alle Koffer und Taschen runterbringen mussten zur Garage, leer, die mein Vater dann in das Auto packte, um zu gucken, dass sie auch alle Platz fänden. Und viel später wurde mir halt erst klar, dass das in einer Weise schon mit seiner Fluchterfahrung zusammenhing, mit diesem gepackten, vollgepackten Wagen, wo eben an dem 21. Januar 1945 alles drauf musste, was diese Familie behalten wollte.
Und noch eine zweite Erfahrung von Horst Timm blieb für Katja Timm lange ein Geheimnis. Ihr Vater hatte 6 Jahre in einem DDR-Gefängnis gesessen, weil er sich kritisch über das System geäußert hatte und weil er versucht hatte, ostdeutsche Fernrohre gewinnbringend in West-Berlin zu verkaufen. Auf sein Schweigen angesprochen, rechtfertigte er sich folgendermaßen.
Ich wollte nicht, dass ihr euren Vater für einen Knasti haltet, wie er sich ausdrückte. Und sicherlich wäre das auch schwierig gewesen, so einem 7-, 8-, 9-jährigen Kind, was dann am Rhein groß wird, zu vermitteln, was das eigentlich bedeutet, wenn man in einem DDR-Zuchthaus 6 Jahre gesessen hat, weil man als zersetzerisches Element galt.
Bis zum Ruhestand kann Horst Timm seine Erinnerungen im Zaum halten. Dann bekommt er einen Schlaganfall und später noch mehrere kleinere Hirnschläge. Er baut körperlich und geistig ab und Albträume plagen ihn. Immer wieder sieht er Scharfschützen auf dem Dach gegenüber oder das lang gehegte Hirschgeweih wird zum bedrohlichen Dämon, der ihn nachts quält. Vom Altersheim wird er bald auf eine Pflegestation verlegt und seine Tochter Katja erlebt das Seniorenheim als Schauplatz des Zweiten Weltkrieges.
Zugespitzt formuliert, in den Altenheimen tobt der Zweite Weltkrieg. Das sind so abgeschlossene Orte, wo diese Zeit, die sonst im normalen Alltag doch völlig vergessen ist oder sehr vergessen ist, in den Hintergrund gedrängt ist, mit einer Wucht und einer Präsenz sich jetzt wieder ausbreitet. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man sich nicht zufällig mit in dieser Welt bewegt.
Katja Timm kann daraus nur einen Schluss ziehen. Es braucht viel mehr Psychologen, viel mehr Biografiearbeit in den Altersheimen, viel mehr Pfleger, die ihre Patienten nicht als verwirrt abtun, sondern ihre Ängste und Neurosen einordnen können. Auf die Allgemeinheit abschieben könne man das Problem aber auch nicht. Viel ehrenamtliche Hilfe und Anwesenheit der Angehörigen sei nötig. Sie selbst wohnt jetzt wieder überwiegend in Bonn, auch um ihrem Vater näher sein zu können. Horst Timm ist mittlerweile dement. Es gibt Tage, in denen er noch in der Wirklichkeit ist, aber in anderen lebt er seine Berufstätigkeit oder aber die Erlebnisse aus Flucht, Krieg und Haft nach.
Er hat es nie so haben wollen. Pflegeschwestern, die ihn reinigen, ein grüner Herr, der ihn ehrenamtlich unterhält, eine ehemalige Kollegin, die ihn treu besuchen muss, Kinder, denen er Mühe bereitet, eine Ehefrau, die nun ihm in den Mantel hilft. Er hat es nie so haben wollen, doch er hätte es jederzeit verteidigt. Das ist der Kleister, der unsere Gesellschaft zusammenhält, hätte er gesagt.
Vatertage, eine deutsche Geschichte, von Katja Timm ist bei S. Fischer erschienen. Verena Gonsch hat das Buch vorgestellt und mit der Autorin gesprochen. Es gibt 1000 Arten, Geschichte zu schreiben. Am ehesten kennt man die Art, die in den Schulbüchern praktiziert wird. Da wird alles schön der Reihe nach erzählt, mit viel Politik und auch ein bisschen Alltagsgeschichte, aber eben doch, man hat ja wenig Platz, ganz auf die Hauptlinien konzentriert. Dann fällt naturgemäß vieles unter den Tisch, auch manches, das im Grunde äußerst aussagekräftig ist und mehr über den Politikbetrieb erzählen könnte als die quasi offizielle Version. Der Autor und Filmemacher Alexander Kluge hat ein Faible für diese vermeintlichen Krümel der Geschichte und er ist überzeugt, dass gerade die historischen Seitengeschichten oft ins Zentrum des Geschehens führen. Das Bohren harter Bretter, 133 politische Geschichten, heißt sein neuestes Buch.
Sehr wenig, was ich tue, geschieht aufgrund von Konzepten, sondern das ist eine Empfindung, das ist ein Gefühl, das ist eine Einstellung, eine Haltung.
So beschrieb Alexander Kluge selbst seine Arbeitsweise, aus Anlass der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2008. Sie prägt auch seine neuesten 133 politischen Geschichten.
An der Dampferanlegestelle Bundeskanzleramt kommen einige Touristen an. Besucher des Kanzleramtes sind von keinem der Dampfer gekommen, die hier anlegten. Von der Rückseite des Kanzleramts, die der Dampferanlegestelle zugewendet liegt, kann man die Regierungstätigkeit nicht sehen.
Auf diese Idee käme auch kein Tourist auf den Berliner Spreedampfern. Alexander Kluge aber begnügt sich nicht mit dem Befund, man sieht nichts, man hört nichts. Zur Beobachtung fügt er die Erfahrung. In diesem Fall das Wissen um das vorangegangene Tun der Politiker und um deren mehr oder minder begrenzte Möglichkeit zu handeln. So kommt er zu dem Ergebnis, beim Kanzleramt handle es sich um ein Bundesamt des Zögerns, mit dem Bestreben, falsche Entscheidungen zu vermeiden.
Die Struktur des Kanzleramtes bildet in Gestalt von Funktionseinheiten die Arbeit der Fachministerien ab. Mithilfe dieser Struktur hält sie ein Bremsorgan bereit, welches den Überschuss an Impulsen mindert, ähnlich dem menschlichen Gehirn.
Nach einem kurzen Exkurs in die Hirnphysiologie zieht Kluge den Schluss aus seinen Beobachtungen.
Deshalb kommt die regierende Wirkung des Amtes zu ihrer höchsten Entfaltung, wenn die Kanzlerin und ihr Amtschef verreist sind. So werden aus dem Potenzial von 2 Milliarden falschen Entscheidungen heute 60.000 an einem Tag unterbunden, nur weil die Kanzlerin und ihr engerer Stab wegen einer Aschewolke aus Island in Lissabon bei ihrem Rückflug aus den USA festgehalten, nicht in die Zentrale gelangen können.
Worauf sich eine höchst vergnügliche Schilderung des mehrtägigen Rückwegs von Lissabon ins Kanzleramt anschließt. Kluge führt den Leser, hier wie in den meisten seiner Texte, auf einen Nebenpfad. Damit aber kommt er auf dem kürzesten Weg dorthin, wo sich Geschichte eben auch ereignet. An die Ränder der Haupt- und Staatsaktionen, an die Nahtstellen der Konflikte, ins Dazwischen der sogenannten historischen Ereignisse. Dieses Dazwischen findet Kluge im Alltag der Berliner Republik ebenso wie am ölverseuchten Golf von Mexiko. Er findet es in der französischen oder der russischen Revolution, im Nationalsozialismus oder der Protestbewegung von 1968. Die handelnden Personen sind Alexander der Große oder Napoleon, Rosa Luxemburg oder ein NS-Arzt, Thilo Sarrazin oder ein Berater für Entführungsfälle in Westafrika. Reale und fiktive Figuren mischen sich. Kant, Hegel, Marx, Heidegger oder Habermas treten auf, ohne an den Leser den Anspruch philosophischer Seminare zu stellen. Den Titel seines Buches, Das Bohren harter Bretter, hat Kluge von Max Weber entliehen.
Max Weber publizierte im Januar 1919, eben brachte der Erste Weltkrieg das 20. Jahrhundert zur Entgleisung, eine Rede mit dem Titel Politik als Beruf. Diesen Beruf definiert er als das Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß. So verknüpft er die beiden Sphären des Politischen, die absolute, in welcher die Menschen selbst leben, und die relative, in welcher sie das für sie Wesentliche von anderen verwalten lassen.
Dies, erfahren wir in Kluges Geschichten, entspricht nicht mehr dem Berufsverständnis der Politiker von heute. Es ist aber die Arbeitsweise des Geschichts- und Geschichtenerzählers Alexander Kluge. In aphoristischen Vierzeilern, halbseitigen Momentaufnahmen, epochenüberspannenden Kurzgeschichten von wenigen Seiten mit Leidenschaft und Augenmaß. Kluges Texte lassen sich zusammenhängend lesen als ein Geschichtspanorama oder als einzelne Miniaturen. Im gegenwärtigen, alles verkleisternden Wust der Informationen über Politik schaffen diese politischen Geschichten wieder Raum für klare Gedanken und Gefühle.
Ulrike Bosse über das neue Buch von Alexander Kluge. Es hat den Titel Das Bohren harter Bretter, 133 politische Geschichten, veröffentlicht im Surkamp Verlag. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Es war eine unmögliche Liebe, Anfang der 40er Jahre in Paris, das zu dieser Zeit von den Deutschen besetzt war. Sie, ein Star des französischen Kinos, er, ein Offizier der Besatzungsmacht. Ein Stoff wie geschaffen für einen Mann wie Klaus Harprecht, einen Grenzgänger zwischen Politik und Kultur und zugleich in Deutschland und Frankreich gleichermaßen zu Hause. Harprecht, einst Redenschreiber von Willy Brandt, später dann Biograf unter anderem von Georg Forster und Thomas Mann, hat es immer wieder verstanden, historische Stoffe intelligent zu präsentieren. Diesmal also die Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Offizier und Arletty, dem Star des legendären Films Kinder des Olymp.
Hier, im Funambul, da lebt es, da kocht es, da rührt es sich. Und dann, peng, mit dem Holzschuh und peng, mit dem Knüppel, wie im Leben. Und das Publikum, es ist arm natürlich, aber es ist Gold, mein Publikum. Sehen Sie sich da oben im Olymp.
So preist der Theaterdirektor seine treuesten Besucher auf den billigsten Plätzen. Von den Irrungen und Wirrungen der Darsteller seines Theaters handelt der Film Kinder des Olymp. Dieser Film von 1945, zu dem der Dichter Jacques Prévert das Drehbuch schrieb und Marcel Carnet Regie führte, gehört zu den Klassikern der Filmkunst, für die Franzosen ein Nationalheiligtum. Und Klaus Harprecht wies er wohl den Weg in das Land, das seine zweite Heimat werden sollte.
Er war ganz bestimmt einer der Schlüssel. Ich war vorher niemals durch einen Film so fasziniert. Er war eine Offenbarung.
1827 in Paris verliebt sich der Pantomime Baptiste, gespielt von Jean-Louis Barrault, in die sanfte Garance.
Wie schön Sie sind.
Ich bin nicht schön, ich bin nur lebendig.
Sie sind die Lebendigste. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Das Licht in Ihren Augen.
Ach, das bisschen Licht hat jeder in den Augen.
Aber ich liebe Sie, Garance.
Ich bitte Sie, Baptiste, werden Sie nicht so ernst. Mir wird ganz eisig.
Dem Schicksal von Arletty, die Garance spielte, ist Harprecht nachgegangen. Vor allem aber ihrer Liebe zu dem deutschen Offizier Hans-Jürgen Söhring. Arlettys Herkommen war mehr als bescheiden.
Arbeitermädchen, Vater früh verloren, bettelarm und durch eine Verkettung von Glücksfällen wuchs sie langsam von sehr billigen Revues in den Pariser Bühnen, wuchs sie langsam Anfang der 30er Jahre in eine gewisse Prominenz heran.
Wie ganz anders verlief das Leben von Hans-Jürgen Söhring. Diplomatensohn, Jurist, perfekt in mehreren Sprachen. Einen erheblichen Karrieresprung verschaffte ihm der Krieg. Am 14. Juni 1940 verkündeten die deutschen Rundfunksender:
Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Nun rücken deutsche Truppen in Paris ein.
Hans-Jürgen Söhring wurde Feldrichter der Luftwaffeneinheiten in Frankreich. Sein oberster Vorgesetzter war Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und nach der Kapitulation Frankreichs Reichsmarschall. Wie war eine Liebesbeziehung zwischen einem hohen deutschen Offizier und dem bestbezahlten Star des französischen Films möglich?
Die Militärs, die zum Teil frankophil waren, damals sprach man halt in den gebildeten Schichten noch Französisch, sonst wären nicht in jeder Theateraufführung in Paris deutschen Soldaten immer gesessen. Diese kulturelle Hochschätzung haben bis hin zu den hohen Militärs sie natürlich auch als eine zivilisatorische Aufwertung ihrer selber begriffen. Das gesellschaftliche Ideal, das kulturelle Ideal einer Nation war in Frankreich. Und vor denen wollte man bestehen.
Der Frankreich-Feldzug war eben kein Vernichtungskrieg wie im Osten gegen das sogenannte Untermenschentum. Selbst Hitler zollte den Franzosen einen gewissen Respekt, indem er lange verweilte vor dem Sarg Napoleons.
Offensichtlich sah er hier in ihm ein großes historisches Vorbild, das er ja in einer sehr leidvollen Weise auch gewesen ist, wobei die zivilisatorischen Leistungen, die der Diktator Napoleon in Europa hinterlassen hat, keine Entsprechung im Nationalsozialismus und im Führerstaat gefunden haben. Das kann man weiß Gott nicht sagen.
Im zunächst unbesetzten südlichen Teil Frankreichs gab es mit Marschall Pétain eine autoritäre Regierung, die mit Übereifer nach deutschem Vorbild Juden verfolgte.
In der Tat entstand eine schizophrene Situation. Auf der einen Seite die Razzien, die Deportationen, die Geißelerschießungen. Und auf der anderen Seite kann man, ohne zu übertreiben, von einer Blütezeit des kulturellen Lebens sprechen.
Picasso traf sich mit Ernst Jünger. Camus schrieb seinen Sisyphus, Cocteau war ohnehin deutschfreundlich und Canet begann die Dreharbeiten zu den Kindern des Olymp. Das Liebespaar Aleti-Söhring nahm an allem teil und lebte doch andererseits in Paris unter einem Dach wie in einem Versteck der Zeit. Manche Biografen Aletis meinen, auch Söhring sei nur eine ihrer nicht seltenen Affären gewesen. Sie konnten auf eines der berühmt-berüchtigten Bonmots Aletis verweisen, ihr Herz gehöre Frankreich, aber ihr Hintern sei international.
Es hat viele Begegnungen erotischer Art mit berühmten Kollegen gehabt. Sie hat auch einige Begegnungen mit Frauen gehabt. Aber ich würde schon sagen, dass ihre Erfüllung als liebende Existenz bei Söhring gewesen ist.
Söhring hat sie immer wieder gedrängt zu heiraten. Bei seinem Rang hätte es der Genehmigung durch Göring bedurft. Hat er ihn deswegen wirklich gesprochen?
Also, dass er mit Göring gesprochen hat, ist gesichert.
Es wird sogar behauptet, selbst Hitler sei der Fall vorgetragen worden, der hätte aber abgewinkt, weil Aleti befreundet war mit der Tochter von Laval, dem leitenden Minister von Vichy.
Ich glaube nicht, dass es von Hitler persönlich kommt. So informiert war der sicher über die Details der damaligen französischen Politik auch nicht.
Doch selbst wenn die Erlaubnis erteilt worden wäre, Aleti wollte nicht heiraten und hat auch nie geheiratet. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, der Frankreich rund 1.310.000 Tote an Soldaten und Zivilisten gekostet hatte, während die Opfer des Zweiten 500.000 weniger ausmachten, war wie eingebrannt in ihrem Herzen. Sie wollte keinen Mann verlieren und auch keine Söhne. Aber Habrecht verschweigt nicht, dass sie 10 Jahre älter war als Söhring, was ihr niemand ansah.
Ja, ich meine, ungeheuer starke Persönlichkeit.
Sonst hätte sie die Nachkriegszeit, in der sie für ihre Liebe zu einem deutschen Offizier büßen musste, nicht so aufrecht überstanden.
Die äußeren Strafen waren relativ verträglich, nicht? Aber dadurch, dass sie 2 Jahre lang nicht auftreten durfte, gab es einen Bruch in ihrer Karriere. Der ist nie geheilt worden. Sie trat hinterher noch, ich weiß nicht, mehr als ein Dutzend Filmen auf, hatte aber nie eine Rolle, die sich mit dem vergleichen ließ von ihren großen Filmen, die sie mit Carnet gemacht hat.
Söhring trat nach dem Kriege in Deutschland in den diplomatischen Dienst. Er heiratete eine Deutsche und hatte 2 Söhne. Er wurde Botschafter im Kongo. Als er eines Tages in einem Fluss schwimmen ging, ertrank er vor den Augen seiner Familie. Er wurde nur 52 Jahre alt. Aleti überlebte ihn um 42 Jahre und verstarb, arm und völlig blind, in Paris.
Günter Spekovius über das Buch von Klaus Harprecht, Aleti und ihr deutscher Offizier, eine Liebe in Zeiten des Krieges, aus dem S. Fischer Verlag. In Deutschland kennt man nur wenige Namen aus der tschechischen Politik und Geschichte, aber einer taucht immer wieder auf, wenn es um die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Krieg geht, Edvard Beneš. Beneš war noch in der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie aufgewachsen, zu der Böhmen damals gehörte. Nach dem Ende dieses Vielvölkerstaates wurde er 2-mal Präsident der jungen Tschechoslowakei, das 2. Mal direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1945. So fielen in seine Amtszeit die sogenannten Benesch-Dekrete. Sie waren die Grundlage für den Transfer, wie es offiziell hieß, der in seinem Land lebenden Sudetendeutschen nach Deutschland. In Tschechien ist der 1948 gestorbene Benesch für viele bis heute ein Nationalheld. Aber dieses Bild könnte jetzt Risse bekommen. Jiří Grúša, ehemaliger tschechischer Botschafter in Deutschland und früherer PEN-Präsident, hat ein Buch über Benesch geschrieben, in dem dieser politisch ziemlich schlecht aussieht. Stefan Heinlein war dabei, als das brisante Werk in Prag vorgestellt und diskutiert wurde.
Der bekannte Moderator Petr Prot leitet die Diskussion im österreichischen Kulturforum in Prag. Der Saal ist restlos überfüllt. Die Zuhörer sind gekommen, um mit Jiří Grúša über sein aktuelles Buch zu diskutieren. Schon zuvor in Brünn und Wien ist das Interesse gewaltig. Der ehemalige Dissident, Diplomat und Dichter rührt mit seinem 100-Seiten-Essay an einem Tabu der tschechischen Geschichte.
Es ist die höchste Zeit, sich mit diesem Thema außerhalb der nationalen Mythologien zu beschäftigen. Und wir Tschechen versuchten, diesen Mann wieder zu legitimieren, was in meinen Augen eine ziemlich komplizierte Sache ist.
Dieser komplizierten Aufgabe widmet sich der frühere Botschafter in Deutschland und Österreich mit Hingabe. Er beschreibt die biografischen Wurzeln des Ex-Präsidenten im österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaat und seinen späteren politischen Werdegang. Im Mittelpunkt seines Essays steht jedoch die Nachkriegszeit. Noch 2005 wurde Benesch für seine Verdienste ein Denkmal vor dem Prager Außenministerium errichtet. Grúša stößt den Ex-Präsidenten nun vom Sockel.
Dass die Tschechen im Ostblock gelandet sind, ist ohne ihn nicht denkbar. Na, weil er natürlich mit nicht nur diese Dekrete, was die Vertreibung oder Abschub angeht, zu verantworten hat, sondern alle die Veränderungen. Es ging um die Devastierung der tschechischen Demokratie.
Edvard Beneš als Zerstörer der tschechoslowakischen Demokratie. Mit dieser These zerbröselt Grúša Stück für Stück den Beneš-Mythos. Auch bei der Vertreibung der Sudetendeutschen habe er öffentlichem Druck nachgegeben. Thesen, die in der tschechischen Öffentlichkeit für reichlich Wirbel sorgen werden, so der Historiker Roman Kopšiva.
Es ist vor allem eine undiplomatisch-diplomatische Kurzschrift und viele Tschechen werden sagen, er ist aus seiner Rolle als Tscheche und tschechischer Diplomat, Vertreter des tschechischen Staates rausgefallen und er spricht vielleicht wie ein Sudetendeutscher. Es wird für sie eine große Überraschung sein, dass er so undiplomatisch offen über eben Probleme spricht.
Doch bisher ist das Echo eher positiv. Ein brillantes Essay ohne Emotionen lobt die liberale Tageszeitung Mladá Fronta. Auch das Publikum in Prag reagiert auf die provokanten Thesen des ehemaligen PEN-Präsidenten mehrheitlich mit Applaus. In der jüngeren Generation hat die kritische Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte längst begonnen, erklärt diese Zuhörerin. Das Verhältnis der heutigen Gesellschaft zu Benesch ist anders als früher. Man hat zu ihm eher ein gespaltenes Verhältnis. Für einen Teil ist er ein wichtiger Politiker und eine große Persönlichkeit, die viel für unser Land gemacht hat. Andere dagegen sehen dies genau umgekehrt. Das Thema ist aber in jedem Fall sehr interessant. Dieser neue Blick auf den Politiker Edvard Beneš durch seine Landsleute ist für Jiří Grúša das Hauptanliegen seines Buches. Dazu gehört, so der Historiker Roman Kopšiva, dauerhaft auch eine andere Sicht auf die Rolle des Präsidenten bei der Vertreibung der Deutschen.
Beneš ist eine nationale Ikone und auf Französisch Lieu de Mémoire, das sind Lügen der Geschichte. Und einen Zwergen nannte ihn schon ein anderer tschechischer Schriftsteller, Jaroslav Mertl. Einen bösartigen Zwerg, der andere Nationen transferieren kann.
Obwohl Jiří Grúša sein Essay in deutscher Sprache geschrieben hat, ist Beneš als Österreicher bisher nur in der tschechischen Übersetzung erhältlich. Derzeit laufen die Verhandlungen mit einem deutschen Verlag. Ende des Jahres soll die Originalfassung auf den Markt kommen.
Der frühere Diplomat Jiří Grúša hat ein ziemlich undiplomatisches Buch über Edvard Beneš geschrieben, den früheren Präsidenten seines Landes. Stefan Heinlein war bei einer Diskussion darüber in Prag dabei. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.